das führt dazu, dass wir eigentlich im Journalismus ein mindestens zwei Quellenprinzip haben bei seriösen Quellen und das verletzen wir tätig. Der Pressekodex ist allgemein bekannt, ist letztendlich ein zahnloser Tiger. Man braucht im Grunde genommen diese Bilder natürlich, oder man darf diese Bilder nicht zeigen, das ist vollkommen klar. Wir bekommen als Journalisten, haben Zugang auf Fotodatenbanken. Was wir dort sehen an Bildern, ist erschreckend.
Herzlich willkommen bei Inside Communications. Ich bin der Guido und auch diese Woche begrüße ich einen Gast, der ein Thema aus der Kommunikation mitbringt. Mein heutiger Gast ist Antonia Kasper. Hallo Antonia.
Hallo Guido, ich freue mich heute hier zu sein.
Danke Antonia, dass du dir die Zeit genommen hast. Du kommst ja ursprünglich aus Bamberg und bist nach dem Bachelor an die LMU gewechselt. Was war für dich der Grund, gerade die LMU jetzt auszuwählen?
Genau, also ich habe meinen Bachelor an der Universität in Bamberg gemacht, Kommunikationswissenschaft im Hauptfach und hatte da als Nebenfächer Soziologie und European Economic Studies. Und dann bin ich eben für meinen Master an die LMU gegangen, weil wir verschiedene Schwerpunktbereiche im ersten Semester setzen konnten und mir das sehr gut gefallen hat. Auch, dass es verschiedene Praxismodule gibt, wo man eben schauen kann, wo sind meine Interessen, sind das meine Interessen, und dann auch einfach seine eigenen Stärken festigen kann. Oder auch einfach, um mal was Neues auszuprobieren.
Ja, und jetzt, wo du gerade von Praxismodulen sprichst, du hast ja zusätzlich zu den Praxismodulen, hast du ja auch jede Menge nebenher gearbeitet.
Genau, ich finde es toll und auch wichtig, die Chance eines Studiums zu nutzen, nebenher zu arbeiten, und konnte da in verschiedene Bereiche schon reinschnuppern, hauptsächlich aber im PR- und Marketingbereich, was mir auch sehr viel Spaß macht. Und da habe ich auf jeden Fall die Chance neben dem Studium genutzt, um da ein bisschen mehr meine Interessen auch kennenzulernen und zu schauen, was mir Spaß macht.
Und jetzt hast du für den Podcast dich tatsächlich nochmal auf ein neues Feld gewagt, denn du bist an ein rein journalistisches Thema gegangen.
Journalismus ist auf jeden Fall etwas, was mich auch sehr interessiert und auch sehr viele spannende Fragen meiner Meinung nach mit sich bringt. Und da dachte ich mir, schnappe ich mir ein Thema aus dem Journalismus und setz mich ein bisschen mehr damit auseinander. Und es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
Die Frage, der du jetzt in dem heutigen Podcast nachgehst, ist die Frage nach den ethischen Grenzen der journalistischen Berichterstattung.
Genau. Das Selbstverständnis der journalistischen Berichterstattung ist ja auf jeden Fall in der Theorie, wie wir es gelernt haben, neutral zu beschreiben. Und hierbei wird auf Text und Bilder zurückgegriffen. Dabei stellt sich dann auch automatisch die Frage, wie detailliert man die Dinge erzählen bzw. zeigen muss, kann oder halt eben auch möchte, um LeserInnen zu informieren. Aber wo endet da die Aufklärung und wo beginnt schon Voyeurismus?
Der ja eigentlich streng genommen Auflage bringt.
Und dem entgegen steht die Frage, was man seinen LeserInnen zumutet und wo auch schlicht die Grenzen bzw. die ethischen Grenzen von einem selbst und von der jeweiligen Zeitung sind.
Und das ist ja eigentlich total subjektiv.
Auf jeden Fall. Und es ist ein sehr schmaler Grat. Mich hat eben genau das interessiert und wie Redaktionen damit umgehen.
Und hierzu hast du jetzt mit einem Experten gesprochen.
Genau, ich habe mit Lars Langenau gesprochen. Er ist Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung und ich habe ihn konkret gefragt, wo es aus seiner Sicht die ethischen Grenzen bei der Kriegsberichterstattung sind.
Antonia, ich bin echt gespannt, was ich jetzt gleich zu hören bekomme.
Na dann, legen wir direkt los. Hallo Lars, schön, dass du heute hier bist, um mit mir über das Thema Kriegsberichterstattung und besonders um die ethischen Grenzen in diesem Kontext zu sprechen.
Hallo Antonia, schönen guten Tag.
Bevor wir jetzt direkt in das Thema einsteigen, würde ich dich bitten, dich unseren ZuhörerInnen vielleicht mal ganz kurz vorzustellen, was du so machst und wie dein normaler Arbeitsalltag so aussieht.
Mein Name ist Lars Langenau, ich bin 53 Jahre alt und bin bei der Süddeutschen Zeitung schon seit 13 Jahren. Hab dort mal volontiert. War zwischenzeitlich bei ein paar anderen Medien, unter anderem im Spiegel, und habe dort angefangen als Homepage-Chef bei der Süddeutschen Zeitung, bei der Online-Ausgabe. Das ist so eine Art Flaschenfunktion. Man ist sozusagen am Ende der Flasche und alle die Informationen, die man reinbekommt, hat man auszuwählen. Was ist das Wichtigste? Entscheidet dann Eilmeldung und entscheidet darüber sozusagen, welche Positionierung die einzelnen Themen haben. Die Süddeutsche Zeitung online ist so aufgebaut, dass es harte Themen oben sind, es wird dann immer weicher nach unten hin. Das habe ich 8 Jahre gemacht. Danach habe ich 3 Jahre Sozialreportagen geschrieben und mache jetzt ungefähr seit 4 Jahren den täglichen Podcast Auf den Punkt. Und das sind meistens politische Themen, die ich dort habe.
Vielen Dank, das klingt ja auf jeden Fall super spannend. Dann sind wir ja mit dem Podcast-Format genau da, wo du dich auch beruflich aufhältst. In den politischen Formaten bzw. die Themen, mit denen du dich auseinandersetzt, da spielt natürlich auch Krieg eine Rolle. Und da habe ich mich gefragt, wie gelangst du als Journalist, wenn du über Krieg Berichte verfasst, denn da überhaupt an Informationen?
Also zum einen bin ich natürlich sozusagen durch das Audio-Team seit einem halben Jahr sehr, sehr häufig am Anfang damit konfrontiert gewesen. Mittlerweile erleben wir das wohl alle, dass dieser Krieg zwar tobt, weiterhin tobt, aber sozusagen wir alle so eine Art, ja, ich weiß es gar nicht, ob ich das Wort in den Mund nehmen darf, ja, Kriegsmüdigkeit haben. Also wir verspüren das vor den Zugriffszahlen und wir verspüren das aber auch sozusagen innerhalb meiner Redaktion, dass wir mittlerweile wieder Themen machen, die auch viel für richtig halten und vielleicht auch sozusagen mal nicht diese Härte haben. Wie wir an Informationen kommen, hattest du mich gefragt.
Genau.
Da ist, glaube ich, bei uns vor allen Dingen die Möglichkeit einer großen Tageszeitung, dass wir Korrespondenten vor Ort haben, und zum anderen sind Nachrichtenagenturen eigentlich unsere Primärquellen.
Und überprüft ihr denn dann auch immer die Informationen, die euch dazu gespielt werden, gerade von Nachrichtenagenturen, oder wie wird da verfahren?
Ich bin schon sehr lange im Journalismus, habe mit 30 angefangen und habe dort auch schon den Krieg gegen, beziehungsweise den Irakkrieg, den Nahostkrieg habe ich schon gecovert für eine Nachrichtenagentur. Und mir ist aufgefallen, dass diesmal selbst unter den Nachrichtenagenturen jedes Mal steht, wir können diese Informationen nicht unabhängig prüfen. Das ist also eine völlig neue Situation, die ich noch nicht so kannte, dass man offen zugibt, sozusagen, dass wir uns auf eine Quelle verlassen müssen. Das ist etwas sehr Besonderes. Das gab es eigentlich meines Erachtens nach noch nie, dass man offen das kommuniziert hatte. Und ich finde es aber auch sehr gut und sehr richtig. Aber es führt dazu, dass wir eigentlich im Journalismus ein mindestens zwei Quellenprinzip haben bei seriösen Quellen. Und das verletzen wir täglich. Ein Dilemma.
Kommt es dann auch oft dazu, also, oder kam es schon dazu, dass ihr dann auch Nachrichten wieder zurückrufen musstet, beziehungsweise sagen musstet, dass sie eben nicht richtig waren?
Eigentlich passiert das relativ häufig. Wir haben Meldungen über sehr hohe Opferzahlen beispielsweise jetzt im Krieg gehabt, die vor allen Dingen von dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky dann gestreut werden, mit Bombenangriffen auf öffentliche Einrichtungen oder auch auf Kaufhäuser. Letztens war es auf einem Bahnhof. Ich bekomme dann ehrlich gesagt immer nur diese erste Meldung mit. Es gibt mehrere Tote. Letztens war der letzte Stand Angriff auf den Bahnhof von 25 Toten. Ich weiß das dann ehrlich gesagt nicht mehr, ob das dann stimmt. Aber sozusagen, dass das dann revidiert wird, ist eher nicht die Sache, sondern es wird dann einfach nicht mehr darüber geredet. Es kommt schon das Nächste. Also im Grunde genommen ist die Schlagzahl so hoch, dass wir kaum die Chance haben, nochmal nachzuprüfen, stimmte das denn jetzt eigentlich? Wie viele Menschen sind denn dabei gestorben? Also es gibt Tote in diesem Krieg und darüber berichten wir auch. Aber über die Anzahl wird von beiden Seiten sicher unter- und übertrieben.
Okay, ja, das stelle ich mir, wie du schon gesagt hast, ziemlich schwierig vor. Also wirklich ein Dilemma. Was natürlich da auch immer relevant ist, gerade im Journalismus, und ein wichtiger Bestandteil auch, ist die Medienethik. Bestimmt auch gerade besonders, wenn es um die Kriegsberichterstattung geht. Wo sind da die ethischen Grenzen? Und da wollte ich dich fragen, gibt es denn so Grenzen allgemein bei der Berichterstattung, die allgemein festgelegt sind im Pressekodex? Oder woran orientiert man sich, wenn man darüber berichtet?
Ich glaube, der Pressekodex ist allgemein bekannt, ist letztendlich ein zahnloser Tiger. Wir haben alle sozusagen so eine Art Richtschnur. Wir haben eine Haltung. Ich glaube, auch gerade bei einer Zeitung wie der Süddeutschen Zeitung ist Haltung sehr wichtig, die zu haben. Und oftmals geht es auch darum, dass wir, oder ich zumindest versuche, Grenzen auszutesten, oder ich stoße auch an Grenzen. Das habe ich aber auch beim früheren Medien, bei Spiegel Online beispielsweise, mitbekommen, als ich eine Bildergalerie gebracht habe über amerikanische Söldner, die ermordet worden sind im Irak und aufgehängt worden sind und angebrannt worden sind oder verbrannt worden sind. Und diese Leichen habe ich gezeigt, weil es für mich ein ikonografisches Bild gewesen ist. Und meines Erachtens nach gibt es diese Bilder, die so eine Ikone werden können, aus dem Vietnamkrieg, wo wir sie alle kennen noch, obwohl es schon so lange her ist. Und diese Bilder durfte ich bei Spiegel Online dann nur aus sehr großer Entfernung zeigen. Also die gesamte Grausamkeit eines Krieges und einer Auseinandersetzung, einer kriegischen Auseinandersetzung, bekommt man selten zu sehen.
Jetzt hast du gesagt, du testest gerne da die Grenzen auch aus. Wird es dann oft bei euch besprochen davor, bevor so eine Grenze ausgetestet wird, sozusagen im Team? Sprecht ihr euch da ab? Wie ist da das Vorgehen?
Bei uns, bei der Süddeutschen Zeitung, ist es relativ klar, wo da die Grenzen sind. Und zwar definieren wir uns als Familienzeitung. Und deshalb sagen wir immer, jeder kann dort reingucken. Also auch Kinder können dort reingucken. Deswegen verzichten wir eigentlich auf die Darstellung von Tod und Verstümmelung. Da bin ich ganz einverstanden auch, weil für mich ist Krieg Tod, Unzerstörung, Unverstümmelung. Aber ich kann den Impetus nachvollziehen, dass man sagt, man hat hier die Grenzen. Und wir hatten diese Diskussion sehr lange und ausführlich über den Fall von Alan Kurdi, dem kurdischen Jungen, der an einem türkischen Strand gelegen hatte und es ein Foto von dem gab. Und meine Zeitung hat sich dagegen entschieden, dieses Bild sowohl online als auch in der Zeitung zu zeigen. Es war eine große Debatte darüber. Wir haben uns dagegen entschieden. Der Stern hat sich damals, stern.de hat sich dafür entschieden, das Bild zu zeigen, auch als Mahnung darüber, dass so viele Menschen täglich ums Leben kommen, die versuchen, in die Europäische Union zu kommen.
Ja.
Mit der gleichen Begründung haben wir im Grunde genommen das Bild nicht gezeigt. Also sozusagen das eine war eine Mahnung. Wir haben sozusagen als Mahnung, wo sogar nachher unser Leitartikel dazu gesagt, wir zeigen es nicht. Wir wissen ja, wie schrecklich es ist, aber müssen wir das sozusagen noch sehen. Ich bin einer anderen Meinung.
Also es wird sozusagen schon immer situationsabhängig dann abgeschätzt und auch nicht nach dem Prinzipverfahren, wenn es andere veröffentlichen, dann veröffentlichen wir auch. Sondern es wird sich dann auf die eigenen Grenzen und ethischen Beschaffenheiten von der Zeitung gestützt.
Obwohl wir diese Bilder natürlich kennen und wir haben sozusagen diese Grenzen ja auch erlebt, beispielsweise als der Terror des Islamischen Staates da gewesen ist, als Menschen vor laufender Kamera die Köpfe abgeschnitten worden sind. Da hatten wir ja natürlich als Möglichkeit, diese Videos auch zu zeigen, haben sie nicht gezeigt, weil es halt auch im Interesse des IS gewesen ist, diese Videos zu zeigen und zu sehen, was man als Ungläubiger in Anführungsstrichen, was einem geschehen kann, wenn man in die Bereiche dieser Terrorgruppe kommt.
Ja.
Also es war immer ein Dilemma. Wir haben dort sozusagen viele Diskussionen geführt, kamen nachher auf die, weil sozusagen Bebilderung heißt eigentlich im Grunde genommen, dass unsere Zugriffe, also Texte, die ohne Bild sind, werden kaum angeklickt und man muss fast alles bebildern, um sozusagen die Aufmerksamkeit des Publikums auf diesen Text zu lenken. Dann sind Kollegen auf die Idee gekommen, wir zeigen jetzt nicht sozusagen dieses Opfer, dem gleich der Kopf abgeschnitten wird und den Menschen, der es tut, der dann vermummt ist dahinter, sondern wir zeigen nur die Wüste und allein das Kopfkino, was dann dort stattfindet, weil jeder das gesehen hatte, wo diese Menschen früher zu sehen waren, mit einem Messer an der Kehle, das hat sich dann verselbstständigt im Kopf. Also man braucht im Grunde genommen diese Bilder natürlich, oder man darf diese Bilder nicht zeigen, das ist vollkommen klar. Bei Krieg ist das etwas anders. Die New York Times hat eine bewusst andere Politik da gefahren und hat sehr wohl und bewusst vor kurzem ein Bild gezeigt, das die Opfer eines Raketenbeschusses auf einer Brücke in einer Stadt in der Ukraine zeigt.
Okay, das heißt aber, du würdest sozusagen schon sagen, dass Bilder als Teil der Kriegsberichterstattung auch eine primäre Funktion dann ausüben, dass der Artikel gelesen wird und dass sich damit befasst wird.
Es ist, ja, du sagst es selbst das Wort, primär. Tatsächlich, ohne Bilder kann ich selten sozusagen das vermitteln, was dort geschieht.
Das ist jetzt natürlich interessant, weil du ja gesagt hast, du machst auch den Podcast. Wie geht ihr da damit um? Da ist ja dann keine Bebilderung. Beschreibt ihr dann die Bilder?
Podcast ist tatsächlich ein völlig anderes Medium. Wir haben sozusagen da eine Hörerschaft. Ungefähr 80.000 Leute am Tag hören uns dort. Und die haben natürlich diese Bilder auch im Kopf über ein anderes Medium. Also wir sind sozusagen der Podcast, oder ich verkörpere den Podcast der Süddeutschen Zeitung gerade. Und da ist natürlich sozusagen, dass wir nicht ins Nichts reinreden, sondern die Leute haben natürlich eine gewisse Vorbildung oder sind sehr stark sogar, haben eine Bildung. Und ich glaube auch, dass selbst kleine Kinder gerade nicht an diesen Krieg vorbeikommen. Also man hat Bilder vom Krieg auch, man hat Vorstellungen und dass Krieg Leid und Tod bedeutet, das dürfte jedem klar sein, auch kleinen Kindern.
Da hast du absolut recht. Bei der Bebilderung ist natürlich jetzt auch Social Media immer wieder ein Thema. Habt ihr da dieselben ethischen Grenzen, die sowohl online gelten als auch im Print? Oder ist das online ein bisschen weiter gefasst?
Nee, das ist nicht weiter gefasst. Also da werden wir sozusagen, achten auch die Kollegen der Zeitung drauf, die oftmals mehr Erfahrung haben als meine jungen Kollegen, dass wir da so die Bilder zeigen, die die Kollegen für angemessen halten. Und Grenzüberschreitung habe ich doch noch nicht wahrgenommen, dass Bilder dann gezeigt werden, die nicht gehen. Also wir bekommen als Journalisten, haben Zugang zu Datenbanken, auch Fotodatenbanken, die andere nicht haben. Was wir dort sehen an Bildern, ist erschreckend. Und wir müssen eine Vorauswahl treffen von dem, was wir dann nachher zeigen. Also wir zeigen tatsächlich keine Leichen, wir zeigen keine Bilder von zerfetzten Körpern, obwohl es die gäbe.
Ja, ist es dann auch deine Meinung? Also bist du der Meinung, solche Bilder dürfen dann, beziehungsweise sollen dann auch nicht gezeigt werden?
Ich habe versucht, das Dilemma zu erläutern mit dem IS gerade. Ich habe versucht zu erklären, dass so etwas auch eine andere Entscheidung gewesen ist im Vietnamkrieg. wo die Bilder auch dazu geführt haben, dass an der Öffentlichkeit sensibilisiert worden ist und dass die Menschen nachher auf die Straße gegangen sind gegen diesen Krieg. Das ist hier anders. Wir können auf den Krieg gehen und es wird sich Wladimir Putin nicht darum kümmern, dass wir jetzt hier demonstrieren, glaube ich, gegen diesen Krieg. Und ich glaube, dass ein anderes Bewusstsein da ist. Aber ich glaube, man verpasst durchaus eine Ikonografie eines Bildes, die diesen Krieg darstellen könnte. Also vielleicht ist es auch manchmal nur die zerstörte Kirche oder der zerstörte Busbahnhof oder die zerstörte Bahn, die das zeigt. Aber ich glaube sozusagen, wir sollten dort zumindest an die Grenze gehen von dem Zeigbaren.
Und da siehst du dann auch die Verantwortung bei den Journalisten sozusagen und den Journalistinnen, dass sie sensibilisieren, aufklären und dabei dann die Bilder zeigen, die es möglich ist zu zeigen.
Es ist unsere primäre Aufgabe, aufzuklären. Was anderes, glaube ich, haben wir gar nicht. Unser Beruf besteht darin, aufzuklären und zu zeigen, was dort ist. Also zu zeigen, was ist, ist eigentlich der Leitspruch des Spiegels. Und ich glaube, das ist so der Satz, den jeder Journalist unterschreiben kann.
Und kann aus dem Argument, dass die Bilder, wie du gesagt hast, dann eben auch wichtig sind zu zeigen, eben weil der Krieg zerstörerisch ist, weil der Krieg unschön ist, kann es dann nicht auch schnell zu Voyeurismus werden, deiner Meinung nach?
Wir zeigen ja immer nur eine Auswahl. Ich weiß nicht sozusagen, wie man diesen Begriff Voyeurismus definiert. Ist es wirklich ein Bild, an dem man sich dann da anscheinend hochgeilen kann? Das bezweifle ich. Also sozusagen, wir haben auch sehr reduziert. Mittlerweile wird eingesetzt eine Bilderstrecke, die es früher mal häufiger zu Ereignissen gegeben hat. Das tun wir durchaus, aber dann sozusagen zeigen wir ja immer noch nicht diese zerfetzten Leiber dort. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass dort bei uns zumindest Voyeurismus stattfindet. Ich schließe nicht aus, dass es andere Medien gibt, die darauf setzen.
Ja, da gibt es bestimmt Unterschiede, wie du schon gesagt hast. Wir haben vorhin darüber gesprochen, eben über die Toten und dass auch Kinder natürlich da eine Rolle spielen. Wer sieht die Bilder? Bist du dann der Meinung, dass es Triggerwarnungen generell braucht, dass es auch natürlich nicht Leute lesen bzw. sich anschauen oder den Artikel klicken, die besonders sensibel drauf reagieren auch bzw. generell, dass da vorher darüber aufgeklärt wird, dass es eben so dargestellt wird?
Das ist für mich eine sehr, sehr gute Frage und eine sehr, sehr wunderbare Antwort, glaube ich, habe ich da drauf, weil das für mich auch eine neue Entwicklung ist. Also Triggerwarnung ist mir erst seit ein paar Jahren geläufig. Ich würde mal sagen, seit 5-6 Jahren, wo wir das tatsächlich auch benutzen. Und wir haben es angefangen zu benutzen in der Berichterstattung über Selbstmorde. Und in der Suizidberichterstattung steht da jetzt jedes Mal drunter, wir berichten in der Regel nicht darüber. Aber sozusagen in Einzelfällen tun wir das dann schon, wenn es halt größere Bedeutung hat, sinngemäß. Und es ist eine Hilfetelefonnummer dabei, wenn man sich selbst davon berührt fühlt. Finde ich sehr gut, dass so etwas gemacht wird. Finde ich sehr, sehr stark, dass so etwas zumindest im Online-Journalismus funktionieren kann. Bei Printmedien habe ich es noch nicht gesehen, ehrlich gesagt.
Nee, ich bislang auch nicht.
Bei Online kann es funktionieren und auch bei Videos, glaube ich, sollte es funktionieren. Finde ich eine hervorragende Sache und das auch mittlerweile ja bei Studenten gemerkt, wenn ich sozusagen da Diskussionen hatte, dass manche Leute gesagt haben, sie sind sensibel für manche Themen. Und ich glaube, ich war da früher auch bin da eher wie ein Bulldozer rausgegangen und mittlerweile bin ich da sensibilisiert für, dass es Themen gibt, die manche Leute mehr bewegen als mich, das vielleicht als gestandenen Mit-50er.
Ja, du hast gesagt, die Triggerwarnung kommt da meistens am Ende, wenn ich das richtig verstanden habe, mit eben noch einer Telefonnummer, wo man sich gegebenenfalls ein Angebot bzw. Hilfe suchen kann. Findest du das dann auch den richtigen, also die richtige Stelle als Positionierung oder würdest du es dann eher am Anfang auch sehen?
Sehr gute Idee, habe ich noch gar nicht über nachgedacht. Tatsächlich müsste man es am Anfang stellen. Das werde ich mitnehmen in meine Redaktion. Kam ich überhaupt nicht drauf, dass man das ganz am Anfang schreiben muss. Bei der Suizidberichterstattung beispielsweise ist mir auch aufgefallen, dass das wiederum aber auch manchmal jetzt genutzt wird. Also alles kann ja sozusagen positive, kann ja ins Negative gewendet werden. Und mir kommt es vor, als ob gerade wir mehr Berichte wieder machen über Suizide mit dieser Triggerwarnung. Das ist sozusagen vielleicht das Negative, was man dazu erwähnen sollte, dass das jetzt wieder meines Erachtens nach häufiger passiert, als auf die Berichterstattung zu verzichten, wie wir es früher gemacht haben.
Ja, also sozusagen hat positive als auch negative Aspekte. Könntest du dir denn vorstellen, dass es auch Chancen hat, dann im Print Bestand zu haben, Triggerwarnungen? Oder denkst du, das ist eher etwas, was gut online funktioniert?
Nee, ist eine gute Idee. Also sozusagen so etwas vor einen Artikel auch zu setzen bei Suiziden beispielsweise, halte ich für sehr vernünftig. Da ist ja die Forschung mittlerweile sehr klar, dass wir wissen sozusagen, dass das zu negativen Auswirkungen führt, wenn wir sozusagen ungefiltert so etwas ins Netz setzen, weil es einfach zu viele Nachahmertaten gibt und der Werteeffekt ja dort ist. Allerdings gibt es auch ein sehr, sehr interessantes Phänomen dabei, beispielsweise bei dem Tod von Kurt Cobain, der eine so furchtbare Selbstmordart gewählt hatte, und zwar sich mit einer Schrotflinte den Kopf wegzuschießen, dass seine Frau damals genau in Einzelheiten berichtet hat, wie das aussah, als sie ihn gefunden hat, dass das dazu führte, dass sich keiner oder sehr, sehr wenige Menschen auf diese Art nachher umgebracht haben. Also es geht immer um das Wie der Berichterstattung und nicht um das Ob.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber dann würdest du sagen, dass die Wirkung von Triggerwarnungen schon eher den Effekt erzielen, dass dann wirklich die Leute, die sagen, sie möchten es nicht lesen, auch den Artikel nicht lesen? Oder könntest du dir vorstellen, dass auch gerade deswegen dann sozusagen zusätzlich Neugier angeregt wird?
Kenne ich keine Forschung zu, weiß ich nicht, aber könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht auch angeregt wird. Also dass ein Triggerwarnung ein Trigger auslöst. Kann sein.
Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sich weiter verhalten wird, ob Triggerwarnungen dann auch irgendwann mal im Print Bestand haben werden. Ganz allgemein, was würdest du denn jetzt angehenden Journalisten und Journalistinnen in Bezug auf ethische Grenzen bei der Berichterstattung mitgeben? Also muss man da auch ein bisschen auf sich selber hören? Was spielt da eine große Rolle?
Ich glaube, du hast es genau gesagt. Also man muss auf sich selber hören. Man muss einen eigenen Kompass, man muss einen inneren Kompass haben. Und man wird im Journalismus sehr, sehr schnell dann auch erleben, dass man an Grenzen stößt, wenn man dann doch Berichte zeigt, wenn man dann doch Bilder zeigt, wenn man dann doch über Dinge redet, über die man eigentlich nicht redet, dann werden einem Grenzen von den Kollegen relativ schnell aufgezeigt.
Ja, das ist doch ein super schönes Schlusswort noch dazu. Vielen Dank auf jeden Fall für den spannenden Austausch und dass du deine Meinung und deine Erfahrungen bei dieser Thematik mit uns geteilt hast.
Sehr gerne. Herzlichen Dank.
Das war super interessant. Was waren aus deiner Sicht jetzt die wichtigsten Punkte?
Ich fand besonders die Relevanz der eigenen ethischen Grenzen sehr interessant. Dadurch, dass es keine klaren, einheitlichen Regelungen gibt, die ethischen Grenzen für alle Journalistinnen gleichermaßen festhalten, also so geht's und so geht's nicht, das darf man und das darf man nicht, da rückt dann die eigene Position und Haltung in den Fokus. Das fand ich spannend, wie wir das beleuchtet haben und wie Lars das beschrieben hat. Und für dich?
Also mich hat insgesamt der Beitrag sehr, sehr nachdenklich gemacht. Mhm. Und das ist eigentlich ist das ja perfekt. Also dass man etwas nicht einfach nur konsumiert, sondern dass es einen so sehr beschäftigt, dass man das mit sich trägt und weiter, dass es in einem arbeitet.
Ja.
Und ich fand es ganz toll, wie der Herr Langenau immer wieder aufgezeigt, dass beide Seiten einmal das Zeigen, auch der Details, oder eben auch das Weglassen, eigentlich jedes für sich seine Berechtigung hat. Und ich habe echt jedes Mal überlegt, wie würde ich jetzt entscheiden?
Und wie würdest du dich entscheiden?
Also ich persönlich, vor dem Hintergrund, dass man bei einem Massenmedium ja nicht weiß, wer das am Ende sieht und liest, wäre ich als Guido vermutlich eher auf der vorsichtigen Seite. Also ich denke, ich gehöre da eher zu der Fraktion Szene von Weitem, keine Details. Und das dann kombiniert mit einer dafür umso emotionaleren Headline. Und du?
Ja, wie du vorhin schon gesagt hast, haben auf jeden Fall beide Seiten ihre Berechtigung. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich im Journalismus wäre, besonders wenn man die Triggerwarnungen gezielt vor so einen Beitrag setzt und das auch nutzt, dass ich dann auch ein bisschen die Grenzen austesten würde, um zu schauen, wie kann man mit dem Thema umgehen, aber natürlich auch immer nur in dem Maße, wie man es selbst noch für richtig empfindet.
Ja, ein Stück weit brauchst du natürlich auch. Ich meine, wenn man jetzt wirklich diesen einen Schritt weitergeht, das ist natürlich auf der einen Seite Voyeurismus und du kannst natürlich nicht ausschließen, dass es dann Leute gibt, die sich daran hochziehen. Auf der anderen Seite hast du aber auch die Chance, Leute wach zu rütteln. Weil was ich ja beobachte, ist in der Berichterstattung, dass unheimlich oft diesen Reflex, das ist ja weit weg, die Leute lassen es nicht an sich ran. Ja. Aber wenn man will, dass sich Leute vielleicht engagieren oder also, soweit man als Journalist so eine Intention verfolgen kann und nicht nur Bericht erstattet, da muss man ja auch an sie rankommen. Und da wäre das halt auch ein Weg.
Ja, ich denke, das ist gerade auch sehr situations- und auch zeitungsabhängig.
Ja, wobei ich den Trend jetzt sehe, dass dieses neutral Beschreiben, dass das immer stärker in den Hintergrund gerät, weil gerade durch das Aufkommen dieser vielen Kanäle und auch der Notwendigkeit der redaktionell betreuten Medien, die auch Geld verdienen müssen, die müssen einfach nochmal einen Mehrwert bringen als nur die nackte Information. Und dieser Mehrwert ist oft in der Einordnung eines Geschehens, in dem Anreichern. Und das geht ja oft dann auch wieder mit einer Position einher. Also ich glaube, dass dieses wirklich ein ganz neutrale Liefern von nackten Fakten, glaube ich, das wird jetzt gerade derzeit ein bisschen abgelöst, dadurch, dass die Journalisten auch Haltung zeigen.
Das stimmt auf jeden Fall.
Antonia, ich danke dir für diesen super interessanten Beitrag.
Danke dir. Falls ihr Fragen zu der Sendung habt oder dem Thema Kriegsberichterstattung, dann schreibt sie uns gerne. Die E-Mail-Adresse ist feedback@insidecommunications.de. Wir werden sie dann auf unseren Social-Media-Kanälen, auf der Website, Twitter, Instagram, LinkedIn, Xing und auf Facebook für euch beantworten.
Wir sind auch über jedes Feedback dankbar, auch hier über E-Mail, die Social-Media-Seiten und natürlich auch auf Spotify und Apple Podcasts, wo man Reviews schreiben und Sterne vergeben kann und das Wichtigste, wo man diesen Podcast auch abonnieren kann.
Vielen Dank fürs Zuhören. Hat dir diese Folge gefallen und möchtest das Format aufrechterhalten? Dann findest du auf unserer Website www.insidecommunications.de alle Möglichkeiten aufgelistet, die du dazu hast. Vielen Dank.
Vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.